NDR Info. Themen des Tages.
So this is a big, big day, a beautiful day, potentially one of the great days ever in civilization.
Donald Trump liebt seine Superlative. Das sei ein großer Tag, möglicherweise einer der größten Tage überhaupt in der Geschichte der Zivilisation. Bei einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat US-Präsident Donald Trump ja gestern Abend einen umfassenden Friedensplan zur Beendigung des Krieges in Gaza vorgestellt. Warum der Plan zwar viele Fragen offen lässt und trotzdem ein ernsthafter Versuch sein kann, den Krieg zu beenden, das besprechen wir gleich, unser erstes Thema. Außerdem, das März-Kabinett trifft sich zur Klausur, um ins Machen zu kommen, die Streitereien hinter sich zu lassen und vor allem, um rauszukommen aus der Wirtschaftskrise. Unsere Korrespondentin berichtet, was Tag 1 gebracht hat. Und der Streit um Michel Friedmann hat das kleine Klütz in Mecklenburg bundesweit bekannt gemacht. Gleich hören Sie den Publizisten selbst im Interview, der gestern nach der Ausladung Klütz besucht hat. Das sind die Themen des Tages. Heute ist Dienstag, der 30. September. Ich bin Nina Zimmermann. Einen schönen guten Abend. US-Präsident Trump hat 20 Punkte für einen Frieden in Gaza vorgelegt. Er sieht vor, dass der Gazastreifen eine deradikalisierte Sonderwirtschaftszone wird, die Israel weder besetzt noch annektiert. Dass alle Geiseln freikommen sollen, aber auch hunderte inhaftierte Palästinenser. Die Terrororganisation Hamas muss sich zurückziehen. Tunnel werden zerstört, alle Waffen abgegeben. Eine Übergangsverwaltung übernimmt. So der Plan. Kann dieser Gaza-Plan einen Frieden bringen im Nahen Osten? Darüber habe ich mit dem Islamwissenschaftler Simon Wolfgang Fuchs gesprochen, der selbst in Jerusalem lebt und dort an der Hebräischen Universität lehrt. Jetzt spricht Trump von möglicherweise einem der größten Tage überhaupt in der Geschichte der Zivilisation. Wie sieht denn das Simon Wolfgang Fuchs?
Naja, gestern wurden natürlich große Worte gemacht, aber von einem Konflikt der Rede, der jetzt schon 2000 Jahre währt und endlich beendet wird und vielleicht für immer. Soweit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, man kann nicht leugnen, dass es durchaus eine große Entwicklung insofern ist, als dass ganz viele verschiedene Parteien plötzlich diesem Plan zustimmen. Arabische Länder, mehrheitlich muslimische Länder, die Geiselfamilien, die israelische Opposition, die jetzt alle das erstmal annehmen und loben. Und das ist schon etwas Besonderes, was wir jetzt in den letzten Monaten nicht gesehen haben.
Und dann schauen wir mal bei dem Abkommen, wer welche Zugeständnisse machen müsste. Wo gibt es denn ein israelisches Entgegenkommen? Also was war Netanyahu bereit zu geben?
Er war bereit zu geben, dass man eine Amnestie in Aussicht stellt für Hamas-Führer oder auch, also die jetzt eben der Koexistenz Israels zustimmen, auch Leute ins Exil gehen lässt. Ich denke, das waren alles Aspekte, die erstmal auch schwer zu schlucken sind für die israelische Öffentlichkeit, die immer noch sehr stark traumatisiert ist vom 7. Oktober und von den Leuten, die dahinter stehen und diese Massaker auch befohlen oder auch durchgeführt haben.
Und in einer späteren Phase müsste es einen israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen geben. Das ist ja nicht nur für Netanyahu ein schmerzhaftes Zugeständnis, sondern im Grunde ist das Problem ja dann bei seinem rechtsextremen Koalitionspartner, für den das überhaupt nicht in Frage kam die letzten Monate.
Ja, und hier sehen wir auch einen der wesentlichen Knackpunkte. Auf der einen Seite ist es nicht wirklich klar, was genau erfüllt sein muss, damit sich das israelische Militär zurückzieht und wie weit. Das Weiße Haus hat hier nur eine sehr vage Karte veröffentlicht. Und genau ist es auch so, dass dieser Rückzug wahrscheinlich auch gar nicht im Kabinett abgestimmt wird, weil er da keine Mehrheit finden würde. Man würde jetzt nur über den Geiseldeal abstimmen, also die Freilassung der Geiseln. Aber diese anderen Aspekte, die werden jetzt erstmal keine Rolle spielen.
Und wenn wir auf die andere Seite schauen, auf die Hamas, der Trump-Plan sieht ja eine totale Demilitarisierung vor. Ein Bekenntnis zur friedlichen Koexistenz mit Israel, haben Sie gerade schon genannt, und ein Ausschluss aus der Politik des Gazastreifens nach dem Krieg. Das wäre eine bedingungslose Kapitulation. Ob die Hamas zustimmt, davon hängt jetzt so viel ab. Was denken Sie, ist es überhaupt realistisch?
Wir haben in den letzten Monaten schon gesehen, dass die Hamas gesagt hat, wir sind auch bereit, zur Seite zu treten und einer technokratischen Regierung die Macht zu überlassen. Das wird sich jetzt zeigen, ob man dazu wirklich auch bereit ist. Jetzt geht es natürlich auch viel, ausländische Truppen sollen dann auch in den Gazastreifen. Es gibt eine Verwaltung, die nicht unbedingt nur palästinensisch ist, sondern auch mit anderen Kräften. Ich höre jetzt im Moment, dass man durchaus positiv das Ganze sich anguckt und vielleicht auch dazu tendiert. Aber ich bin mir da auch noch nicht sicher, ob man wirklich nach all dem jetzt bereit ist, auch das letzte Faustpfand, die Geiseln eben freizulassen und dann eigentlich auch nichts mehr in der Hand zu haben, ob man sich wirklich auf diese Garantien auch verlässt. verlassen kann.
Ja, am Ende bräuchte es ja für so ein Abkommen auch irgendeine Form des gegenseitigen Vertrauensverhältnisses. Und das ist ja im Grunde bei beiden Seiten gar nicht vorhanden.
Das ist in keinster Weise vorhanden. Wenn wir uns auch Umfragen anschauen im Gazastreifen, da gehen eigentlich auch die Menschen davon aus, selbst wenn der Krieg zu Ende ist und oder die Hamas kapituliert, dass dann trotzdem der Krieg weitergeführt wird, Israel noch weiter Projekte hat. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die israelische Gesellschaft anschauen, da ist man eigentlich auch jetzt in keinster Weise willens, hier Zugeständnisse zu machen und sieht auch deswegen, ist höchstens bereit für diesen sehr graduellen Rückzug und nicht alles auf einmal, weil man sich denkt, sonst handelt man sich gleich wieder dasselbe ein wie vorher.
Wir sprechen ja hier bei uns im Programm schon seit einigen Monaten immer mal wieder mit Ihnen für eine Bewertung der Lage und jetzt höre ich bei Ihnen durchaus ja, diese Hoffnung, dass sich da was tut, dass sich unterschiedliche Seiten auf etwas einigen könnten und gleichzeitig sagen Sie aber auch, der Plan hat ja viel zu viele vage Stellen.
Ich glaube, alles, was darüber hinausgeht, wenn wir sehen, da soll es um Deradikalisierung gehen, nur von der palästinensischen Seite, da soll es um zukünftige Leute gehen, die irgendwie Erfahrung haben, in dem Papier steht wörtlich, dass sie Wunderstädte im Nahen Osten errichtet haben, die sollen jetzt in Verantwortung sein, hier alles umzugestalten im Gazastreifen, es soll um diese Zukunft gehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, für wen das eigentlich geplant ist. Das klingt alles noch sehr nach Immobiliendeals, wo Palästinenserinnen und Palästinenser irgendwie hin und her geschoben werden und es ist auch nicht unbedingt der Fall, dass ich jetzt sehr viel Vertrauen habe, dass man in der israelischen Politik da jetzt wirklich den großen Durchbruch doch sieht. Also ich bin mir wirklich nicht sicher. Es ist das die größte Hoffnung seit langem, aber ich sehe auch sehr viele Fallstricke.
Vielleicht waren dem US-Präsidenten diese Fallstricke der Zukunft auch egal, weil offenbar ging es ihm erstmal, dass der Plan auf eine überwältigende internationale Zustimmung stößt. Vor allem die Rückendeckung durch die arabischen Staaten ist ja auch wichtig. Hat er die?
Die hat er erstaunlicherweise wirklich ziemlich umfangreich. Wir haben das jetzt auch gesehen, wie stark auch Katar auf die Hamas-Führung einwirkt. Wir haben wirklich hier eine große Koalition von arabischen und muslimischen Staaten, auch so Staaten wie Indonesien, die auch so bereit wären, vielleicht auch Truppen zu stellen in Zukunft. Also das sind schon erstaunliche Entwicklungen, wo natürlich auch wieder am Horizont aufleuchtet diese Vision, die Trump hat für diesen ganz neuen Nahen Osten, in dem alle Hightech machen und in Frieden zusammenarbeiten.
Was ist denn die Gefahr, wenn diese Entwicklung, dieses Abkommen, dieser Friedensplan, der Deal erstmal scheitert wieder?
Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt die Hamas nicht zustimmt oder nur mit Bedingungen zustimmt, und das wird wahrscheinlich sein, ich kann mir kaum vorstellen, dass sie einfach sagen, das übernehmen wir jetzt so alles, weil wir waren an dieser Aushandlung ja auch gar nicht beteiligt, dass das dann auch die israelische Regierung zum Vorwand nehmen könnte, zu sagen, wir haben zugestimmt, wir wollten das und ihr seid die Spoiler, ihr seid diejenigen, die jetzt alles hier ins Rutschen und ins Wanken bekommen oder kommen lassen. Und deswegen bleibt uns jetzt einfach nichts als wirklich die militärische Lösung. Und ich glaube, diese Gefahr ist beileibe nicht ausgestanden.
Und dann hätte man auch die Rückendeckung aus der US-Administration von Donald Trump.
Von denen und zumindest hat es Trump gestern so formuliert, auch von Seiten der arabischen Staaten, da bin ich mir jetzt weniger sicher, aber es ist dann klar, dass dann nicht mehr unbedingt die USA einen Finger rühren würden und auch nicht mehr diesen Druck, den sie in den letzten Tagen durchaus aufgebaut haben, nochmal ausspielen. Also es wurde auch ganz besonders deutlich, Netanyahu musste sich in Katar entschuldigen. Das wurde in Israel auch als sehr demütigend aufgenommen. Und hier sieht man schon, dass Trump durchaus auch Einfluss hat, wenn er es möchte.
Sagt Simon Wolfgang Fuchs, Islamwissenschaftler an der Hebräischen Universität in Jerusalem, zu den Chancen und Risiken von Donald Trumps Friedensplan für den Gazastreifen. Donald Trump stellte Hamas unterdessen ein Ultimatum von 3 oder 4 Tagen, so sagte es, dann solle man sich dort entscheiden. Und in Katar soll es heute Abend ein Treffen mit Vertretern der Terrormiliz geben. Schloss Meseberg, der berühmte gute Geist, auf den bundesdeutsche Koalition immer mal wieder gehofft haben, in ihrer Regierungsarbeit. Meseberg war gestern. Zum ersten Mal seit 2 Jahrzehnten trifft sich eine Bundesregierung nicht mehr dort zur Klausur, sondern in der Villa Borsig in Berlin-Tegel. Das ist das Gästehaus des Auswärtigen Amtes. Kanzler Merz will sich offenbar absetzen von seinen Vorgängern Scholz und von Merkel sowieso. 2 Tage kommt das Bundeskabinett dort zur Klausur zusammen. Claudere, lateinisch. Sich abschließen, verschließen, konzentriert arbeiten. Das will man dort. Unsere Korrespondentin Christina Nagel begleitet die Klausurtagung. Ich habe sie kurz vor der Sendung nach den zentralen Themen gefragt.
Also ein ganz wichtiges Thema ist hier die Frage, wie kann man die Wirtschaft jetzt wirklich ankurbeln? Und da spielen mehrere Faktoren dann eine Rolle, also die Standortfaktoren. Da geht es um Wettbewerbsfähigkeit. Da geht es aber eben auch um die Modernisierungsagenda. Und dahinter verbirgt sich in erster Linie, wie kann man tatsächlich Bürokratie abbauen? Und darum geht es. Und deshalb sagt der Kanzler eben auch, es sind eigentlich alle Ressorts betroffen, alle Ministerinnen und Minister, und jeder kann was dazu beitragen.
Das ist gut, die sind auch alle da. 17 Ministerinnen und Minister, dazu der Kanzler Friedrich Merz. Wer denn noch?
Es sind auch noch externe Gäste da. Heute Morgen war zum Beispiel ein Ökonom da, ein sehr renommierter. Und da ging es dann ein bisschen ins Detail, denn er hat mal aufgezeigt, was es eigentlich braucht, um tatsächlich große Reformen anzugehen. Und zwar in Zeiten, wo wir ja mit vielen Umbrüchen zu rechnen haben. Das heißt, KI spielt eine größere Rolle. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Also es gibt viele Umbrüche. Es ist klar, es braucht große Reformen. Und wie verkauft man das eigentlich? Also wie kriegt man die Leute auch dazu, mitzuziehen? Also wie kommt man zu einer Aufbruchstimmung? Und das ist natürlich für das Kabinett ein sehr zentrales Thema, weil sie einfach ja auch das den Leuten verkaufen müssen, dass es vermutlich jetzt demnächst auch mal Einschnitte geben wird.
Also auch Impulsvorträge von externen. Ist denn dann diese Klausur überhaupt eine Arbeitssitzung oder debattiert man eben mehr inhaltlich? Denn die eine oder andere politische Differenz gibt es ja auch noch innerhalb der Regierung.
Ja, aber letztlich ist das so ein bisschen so der Überbau, weil natürlich weiß man, dass man sich auch mit den Sozialreformen beschäftigen muss. Stichwort Bürgergeld, Stichwort Pflegereform, die Krankenversicherungen, die immer teurer werden. Wie kriegt man das hin? Das wissen Sie alle, da sind Sie auch dran. Aber man sagt sich eben, wir brauchen aber eben auch eine etwas andere Stimmung. Denn wenn wir immer anfangen, jeden kleinen Vorschlag einzeln auseinanderzunehmen, dann kriegen wir nie eine große Reform hin, weil wir uns immer gleich zerlegen bei einer einzigen strittigen Frage. Und das ist was, wenn man das hinbekommen würde, dass man tatsächlich weniger über einzelne kleine Themen redet, sondern das große Ganze sieht, dann wäre schon wirklich viel gewonnen.
Du hast ein paar inhaltliche Punkte uns gerade schon skizziert. Es sind gerade mal gut 24 Stunden, die man wirklich faktisch dann da bei der Klausur hat. Was kann man überhaupt realistisch erreichen? Also was könnte konkret werden?
Es wird eines sicherlich konkret werden, das ist aber etwas, was eben schon länger vorbereitet ist, das ist eben diese Modernisierungsagenda, die der Digitalisierungsminister Wildberger vorbereitet hat, die eben auch besprochen wird, worum es morgen nochmal geht und die dann morgen auch in Teilen ins Kabinett kommt, also gleich beschlossen wird und davon könnten wir alle möglicherweise dann auch bald mal profitieren, denn da geht es eben auch um Bürokratieabbau, der uns betrifft. Also zum Beispiel soll es dann künftig tatsächlich unproblematisch und gut möglich sein, dass man digital sein Auto oder sein Motorrad zulassen kann. Wenn das wirklich reibungslos über die Bühne geht, wäre auch schon was gewonnen.
Ja, das muss ja auch irgendwas passieren, ne? Damit aus einem Herbst der Reformen nicht ein Herbst der Ankündigungen wird.
Genau, das will man natürlich vermeiden und ein zentrales Thema war heute Vormittag schon, dass man nicht immer ein zu großes Erwartungsmanagement betreiben sollte, was dann anschließend enttäuscht wird, denn das wirkt sich definitiv negativ auf die Stimmung aus.
Mittags kam die Nachricht, dass der Verkehrsminister Patrick Schnieder ins Krankenhaus gebracht wurde.
Das stimmt, er hat einen Kreislaufkollaps, ist dann vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, wird da durchgecheckt, das heißt aber, es geht ihm schon wieder deutlich besser.
Soweit. Christina Nagel, sie berichtet für das ARD-Hauptstadtstudio von der Klausurtagung der Bundesregierung in Berlin. Dort geht es dann morgen früh schon sehr zeitig in den Tag 2. Eine Straßensanierung in Niedersachsen im Kreis Kloppenburg, die plötzlich 5-mal so viel kostet wie geplant. Oder 62 Millionen Euro für eine temporäre Bahnbrücke über den Fehmarn Belt. Oder ein Parkhaus für Fahrräder in Schwerin, wo es eigentlich auch Fahrradbügel getan hätten. Alle Jahre wieder bringt der Bund der Steuerzahler sein Schwarzbuch heraus. Ein Buch über die öffentliche Verschwendung, so der Untertitel. Und auch Norddeutschland hat einige Fälle davon. Auch in diesem Jahr hat der Steuerzahlerbund wieder viele Beispiele zusammengetragen, die er für Steuerverschwendung hält. Annette Miersch war bei der Vorstellung in Berlin dabei.
Seit 1973 bringt der Bund der Steuerzahler jedes Jahr seine Sammlung vermeintlicher Geldverschwendungsbeispiele heraus. Für das nunmehr 53. Schwarzbuch hat er sich zur Veröffentlichung einen besonderen Platz ausgesucht. Der Pressetermin findet nicht wie sonst im Konferenzsaal statt, sondern schön luftig unter freiem Himmel direkt an der Spree mit bestem Blick auf Bundestag und Kanzleramt. Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, atmet durch und sagt warum.
Wir wollen deutlich machen, dass es hier um handfeste Politik geht. Wir wollen deswegen vor dem Bundestag stehen, um deutlich zu machen, dass das Hohe Haus, die Parlamentarier es in der Hand haben, es jetzt besser zu machen.
Denn auch im zurückliegenden Jahr hätten sich staatliche Akteure auf kommunaler, Landes- und Bundesebene beim Ausgeben öffentlicher Mittel ordentlich verzettelt. 100 Fälle hat das Rechercheteam wieder zusammengetragen unter verschiedenen Rubriken, zum Beispiel Brücken, Straßen und Verkehr, Kostenexplosion oder richtig skurril. Unter dem Stichwort teure Diener zum Beispiel finden sich Bundestagsverwaltung und Parlamentsbetrieb so Holznagel.
Der Bundestag als solches kostet mittlerweile über 1,2 Milliarden Euro im Jahr. Jetzt sind ja quasi 100 Abgeordnete weniger. Und das sorgt dafür, dass die Abgeordneten einen Raum mehr bekommen, statt drei jetzt vier. Und hier wird eben einfach nicht gespart. Und das wäre gut gewesen, denn parallel bauen wir ja noch weiter und es werden weiter Büros angemietet. All das ist Wahnsinn und hier, finde ich, geben wir zu viel aus.
Das Schwerpunktkapitel in diesem Jahr heißt Investitionsfolgekosten. Diese können zur Haushaltsfalle werden, warnt der Bund der Steuerzahler mit Vereinschef Rainer Holznagel.
Wir reden ganz viel über Investitionen, neue Schulen sollen gebaut werden, Straßen, Schienen, all das ist auch wichtig, aber niemand spricht darüber, dass diese Investitionen, diese Projekte am Ende natürlich auch Betrieb kosten. Ob es jetzt Strom, ob es jetzt Gas oder andere Sachen sind, das kostet aber eben auch Instandhaltung, weil das gehört zur Wahrheit mit dazu und das muss die Politik auch begreifen.
Als vermeintliche Negativbeispiele für Investitionsfolgekosten werden unter anderem ein Baumwipfelpfad in Niedersachsen genannt, eine Klärschlammanlage in Rheinland-Pfalz und eine Luxusgrillhütte in Hessen.
Ganz klassisch, wir haben im Westerwald eine Grillhütte in der Gemeinde Elz, die sollte saniert werden für 350.000 Euro. Am Ende wurden es tatsächlich 980.000 Euro, aber damit nicht zu Ende gedacht, sondern im Jahr muss die Gemeinde über 100.000 Euro Folgekosten aufbringen. Und das schmerzt sehr und das macht eben deutlich, dass eben hier nicht genau kalkuliert worden ist.
Der Bund der Steuerzahler fordert deshalb dazu auf, bei öffentlichen Investitionen die Folgekosten von Anfang an im Blick zu haben. Ansonsten seien die einzelnen Fälle im Schwarzbuch diesmal nicht nur von den Landesverbänden zugeliefert worden. Auch Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland würden sich zunehmend direkt an das Berliner Bundesbüro wenden. Für den Verein ein Zeichen, dass die Angst der Menschen vor Steuergeldverschwendung wachse und sich immer mehr um eine steigende Staatsverschuldung sorgen.
Soweit Annette Mier, schon ihr Beitrag zum Bund der Steuerzahler, der heute das Schwarzbuch veröffentlicht hat. Und wenn Sie mögen, online auf ndr.de haben die Funkhäuser für die jeweiligen Nordbundesländer auch nochmal die Schwarzbuchbeispiele auch für ihre Region zusammengetragen. Und wir bleiben in den Themen des Tages noch hier in Norddeutschland. Die kleine Stadt Klütze in Mecklenburg-Vorpommern macht seit Tagen Schlagzeilen. Und manchen wird das dort auch viel zu viel gerade. Der Publizist Michel Friedmann, der war für eine Lesung im Literaturhaus dort in Klütz mit seinen 3000 Einwohnern im Herbst 2026 eingeladen worden. Aber die Stadtverwaltung zog die Einladung zurück, beziehungsweise man nahm den Leiter des Literaturhauses in die Pflicht, die Einladung zurückzuziehen. Über die Gründe der Ausladung gab es dann mehrere Varianten. Zum einen hieß es, die Stadt könne nicht die Sicherheit gewähren in einem Jahr, wenn rechte Störer oder auch Hamas-Sympathisanten nach Klütz kommen. Andere sagten, Friedmanns Honorar sei schlicht zu hoch, der Auftritt zu teuer. Friedmann forderte den Bürgermeister auf, er hätte im Sinne einer wehrhaften Demokratie zeigen müssen, Zitat, der Staat lässt sich von Antidemokraten nicht erpressen. Im Laufe der kommenden Tage trat der Bürgermeister zurück. Nach 30 Jahren ehrenamtlicher Kommunalpolitik hatte Jürgen Mevius dann genug. Und gestern Abend fuhr Michel Friedmann dann in die Stadt, in der man ihn offenbar gar nicht haben wollte, und diskutierte mit einigen hundert Menschen auf dem Klützer Marktplatz. Also ein Debattenforum auf Kopfsteinpflaster, das von allen Seiten auch angenommen wurde. Hier nochmal zwei Stimmen von gestern Abend.
Also ich fand diese Art und Weise, sich auf dem Marktplatz zu treffen und wirklich das Mikrofon aufzumachen für alle und wirklich jedem die gleiche Zeit und so weiter nach all diesen Regeln zu geben, toll.
Ich finde es großartig, dass die Klützerinnen und Klützer auch hier waren, auch die, die zum Bürgermeister stehen, und dass alle das miteinander ausgehalten haben. Ich glaube, einige gehen hier anders vom Platz, als sie hierher gekommen sind.
Und ob das auch auf den Publizisten Michel Friedmann zutrifft, dessen Ein- bzw. Ausladung der Auslöser für all die Diskussionen im mecklenburgischen Klütz dann waren, habe ich ihn kurz vor der Sendung fragen können. Herr Friedmann, sind Sie anders vom Platz gegangen?
Ich glaube, dass jedes Gespräch, jede Begegnung, vor allen Dingen, wenn sie mit so vielen Vorurteilen aufgeladen ist und auch, wenn man der Betroffene ist, der ausgeladen ist, was natürlich auch eine persönliche Situation herstellt, dass man, wenn man das Gespräch geführt hat, man differenziert denkt und fühlt. Deswegen bin ich ja hingegangen. Ich habe gesagt, ich freue mich auf diesen Ort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle so sind wie der Bürgermeister mit seinen Entscheidungen. Und man hat ein sehr, sehr diskutierendes, ja, auch mit vielen unterschiedlichen Meinungen Publikum vor Augen gehabt. Und wenn man zuhört, nachdenkt, ist man immer anders als vorher.
Ja, es haben ja auch Leute, die durchaus den Bürgermeister unterstützt haben, auch ihre Worte gefunden dort. Jetzt schreibt die Zeit heute in der Online-Ausgabe, Friedmann fuhr gestern nach Klütz und vollbrachte einen Zauber. Viele von uns waren ja nicht dabei, Herr Friedmann. Aber was haben Sie denn gezaubert, bezaubert, entzaubert?
Es ist ein schönes Kompliment, dem ich nicht widersprechen möchte, wenn die Zeit es so formuliert. Ich bin hingefahren, weil ich neugierig war. Ich bin hingefahren, weil ich zuhören wollte. Und ich bin aber auch hingefahren, weil dort, wo man mich nicht will, da möchte ich ganz besonders da sein. Vieles hat ja auch was mit Vorurteilen zu tun, mit Bildern, die man im Kopf hat. Wir haben damit wieder eine, sagen wir, im Gleichgewicht bestehende Diskussion ermöglicht.
Schauen wir auf diese ganze Genese. Sie haben gesagt, es geht um Vorurteile. Es gab natürlich letztendlich auch die Aufregung in der Stadt, dass man vielleicht die Sicherheit nicht gewährleisten kann. Es gab aber auch genauso das Argument, dass das Honorar bei Ihnen zu hoch gewesen ist. Das hat dann aber der Literaturhauschef auch von sich gewiesen. Was raten Sie denn Intendanten oder allgemein Kultureinrichtungen? Wie plant man Veranstaltungen unter Risiko, unter Gegenwind, ohne den Diskussionsraum sich selbst zu verengen?
Also ich kann uns allen nur raten, auch an diesem Beispiel, endlich aufzuhören mit Absagen von Gästen, weil irgendwer, auch militante Gruppen, sich darüber aufregen. Hier gilt das Prinzip, dass als wehrhafte Demokratie die Kulturinstitute den Anspruch sogar haben, dass diese Veranstaltungen geschützt werden. Worum es aber geht, ist dieser vorweggenommene Gehorsam. Wir wissen, dass gerade die AfD sehr stark mit Fragen an die Kulturinstitutionen und an die Politik immer wieder die Verwaltung und das Theater, aber nicht nur das Theater, blockiert. Wir wissen auch aus Ungarn und aus Amerika, dass für rechtsextreme und populistische rechtsextreme Parteien Kultur, Medien und Rechtsstaat die drei Angriffspunkte sind. Und wir sollten sehr selbstbewusst mit einem Lächeln im Gesicht sagen, vergiss es, wir lassen uns nicht einschüchtern.
Sie sprechen von diesem Vibe-Shift in den USA, den wir in Europa, den wir vielleicht auch in Deutschland erleben. Und gleichzeitig haben wir aber auch die Menschen in Klütz gesehen, die sich in eine Ecke gestellt fühlen durch die bundesweite Berichterstattung, auch in eine rechte Ecke. Und die betonen immer, wir haben überhaupt gar keine AfD-Vertreter hier in der Stadt. Was sagen Sie denn diesen Menschen?
Also 40% haben bei der letzten Wahl AfD gewählt. Es muss ja nicht die AfD in so einem Dorf parlamentarisch repräsentiert sein, um mit ihrem Hass, mit ihrer Gewalt, ihrer Ausgrenzung zu wirken. Wir wissen, dass gerade in kleinen Ortschaften in Ostdeutschland bereits Zustände sind, dass Menschen, die demokratisch sich engagieren, Angst haben, dass sie in diesem Dorf überhaupt noch einen Alltag genießen können. Und was es wirklich geht, ist natürlich in solchen Situationen, übrigens schon auch in Westdeutschland seit Jahrzehnten war es immer so, wenn Rechtsextremismus stattfindet, wenn Rassismus stattfindet, wenn Judenhass stattfindet, sind alle, die aus diesem Ort kommen, darum bemüht, dass man das runterredet. Ich kann das nur raten, und diese Veranstaltung gestern hat es bewiesen, je offener wir miteinander reden, auch mit gegenseitigen Vorwürfen, aber wir reden miteinander, desto leichter und desto eher kann man einen Konflikt lösen. Das Schweigen ist das Gift der Demokratie.
Sagt der Publizist Michel Friedmann, auch über die Einladung und dann die Ausladung und letztlich seinen Besuch gestern Abend im mecklenburgischen Klütz nach Tagen der Debatte und des öffentlichen Streits. Wir haben Herrn Friedmann am Flughafen erreicht und bitten die dann doch eher maue, schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Und damit enden die Themen des Tages heute an diesem 30. September. Einen schönen guten Abend.